WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. Oktober 1948, der Todestag des Schriftstellers und Theaterkritikers Alfred Kerr.
Mein Vater hat ja viel mehr darunter gelitten. Man hat seine Bücher verbrannt, er hat seine Sprache verloren, seine Heimat, die er unendlich liebte.
Alfred Kerrs Tochter Judith.
Und trotzdem hat er schon 2 Jahre nach dem Krieg sehr hoffnungsvoll über Deutschland geschrieben. Und er wusste da genau, was unter Hitler in Deutschland passiert war.
Herbst 1948. 80-jährig reiste der deutsche Jude Alfred Kerr zurück ins Land des Holocaust. 15 Jahre waren seit seiner überstürzten Flucht vor den Nazis vergangen. Bittere Jahre des Exils. Denn was galt schon ein Berliner Theaterkritiker im Ausland?
Das war ja das Schicksal vieler Autoren. Er ist recht Kritiker.
Dr. Hubert Winkels, Träger des Alfred-Kerr-Preises für Literaturkritik.
Ein Kritiker wird ja nicht übersetzt. Der ist natürlich an den Sprachraum gebunden, in dem er arbeitet. Das ist ja bis heute so. Insofern war er wirklich quasi verloren.
Doch die Zeiten des Wartens waren nun vorbei. Alfred Kerr, seit kurzem britischer Staatsbürger, wurde wieder gebraucht. Im Auftrag der Londoner Regierung sollte der einflussreichste Theaterkritiker der Weimarer Republik die Neuanfänge des deutschen Theaters nach 12 Jahren Nazi-Knebelung bewerten. Sein Selbstverständnis als Kunstrichter hatte nicht gelitten. In seinem 1947 im Rundfunk vorgetragenen Gedicht »Theater, Theater« hatte es Alfred Kerr verewigt.
Zum Kugeln, wer im Priesterhemdchen das Rampenholz zum Fetisch nimmt, das Ding, worum man raunt und schreit, ist von beschränkter Wichtigkeit. Ein Pech scheint mir, dem Wertbemesser, noch dieses. Wenn mein Maßstab misst, wird, was ich spreche, meistens besser als das, wovon zu sprechen ist.
Es ist überhaupt der erste richtige Kritiker, den es zumindest im deutschen Sprachraum gegeben hat. Ich meine, ich will nicht die ganze Geschichte der Literaturkritik aufblättern, aber sie war in den vielen Jahren seit Lessing eigentlich in den Händen von Schriftstellern selbst. Und der autonome, freie, mit großem Ethos als eigener Gattungsvertreter sozusagen auftretende Kritiker war eigentlich Kerr.
Hamburg war die erste Station von Alfred Kerrs Deutschlandreise. Am Abend des 15. September 1948 stand im deutschen Schauspielhaus William Shakespeares Romeo und Julia auf dem Programm. Die weltberühmte Liebestragödie hatte er schon 34 Jahre zuvor gesehen und danach den berühmten Regisseur und Theaterleiter Max Reinhardt die Härte seiner Kritik spüren lassen. Frei nach Alfred Kerrs Motto, lieber mit Blitzlicht arbeiten als mit Petroleum funzeln.
Dem Liebenswürdigen ist Reinhardts Natur gewachsen. Dem rauen William, welcher den übrigens furchtbaren Lear schuf, nicht ganz. Und was man jetzt Präter Propter sah, ist in den Szenen stärksten Leids theatralisch unecht gewesen. In den Nebenpunkten reizvoll, nichtig im Tragischen. Eine glückliche Bearbeitung mit versagenden Hauptpunkten.
Das Besondere an ihm ist dann auch gleich, dass er ein stilistisch ganz einzigartiger Kritiker war, den man sofort erkennen konnte. Heute noch, wenn man einmal in ihn reinliest, ist man sich sicher, man würde einen Kerr-Text bei einer Blindverkostung nach 3 Sätzen sofort wiedererkennen. Er ist eine stilistisch absolute Besonderheit. Er gibt so in expressiver Manier kurze, harte Vokabeln, um einen Raum zu kennzeichnen. Und wie mit einem Peitschenschlag bringt er sie, also diese Kurzbeschreibung, zu einer Conclusio. Er selber hat den Ausdruck Peitschenschlag, auf den das Publikum hört, mit dem er es erzieht, selber verwendet übrigens für seine Art zu schreiben.
Doch dachte Alfred Kerr an jenem Septemberabend 1948 überhaupt an die Jahrzehnte seines Ruhms, als große Berliner Theater den Beginn der Premiere verzögerten, weil er noch nicht auf seinem Platz saß? Verfolgten ihn nicht vielmehr die Eindrücke der auch 3 Jahre nach Kriegsende unübersehbaren Zerstörungen, die in Hamburg wegen des Feuersturms so katastrophal gewesen waren? Packte ihn nicht das Grauen bei dem Gedanken, mit ehemaligen Nazis und Judenhassern in einem Zuschauerraum zu sitzen? Geboren 1867, sprach er von seiner schönsten Kindheit. In Breslau, gleich gegenüber dem Stadttheater, wo sein Vater mehrere Weinstuben besaß. Vom Lehrer Zimpel, der ihm den Weg wies in die Schriftstellerei. Vom bewegenden Aufbruch mit 19 zum Studium nach Berlin, wo er die Revolutionierung des Theaters durch die Naturalisten miterlebte. Vor allem Gerd Hauptmanns Dramen rissen den jungen Alfred Kerr mit, denn sie brachten im Mief des Kaiserreichs endlich ungeschminkte Lebenswahrheiten auf die Bühne.
Das besondere Wagnis für Kerr war, dass er, als er mit 28 Jahren in den Journalismus ging, sehr bald merkte, dass er nicht nur Kritik an der Kunst betreibt, sondern dass er auch in die Gesellschaft so hineinsieht, dass er sieht, was da schlecht dran ist.
So Günter Rühle, Herausgeber der Briefe Alfred Kerrs.
Und das fängt im Kaiserreich an. Man kann da von Brief zu Brief weitersehen, wie er politisch wach wird, wie er, was ja damals sehr gefährlich war, den Kaiser oft bloßstellt mit seiner reaktionären Kunstanschauung. Er hat dem deutschen Bürger immer wieder Vorhaltungen gemacht, dass er den aufrechten Gang erst lernen müsse. Und das hat er ja vorgelebt. Also er hat sozusagen die Befreiung des Bürgers aus der selbstverordneten Unterwerfung praktiziert, an sich selber. Das war sein ganzer Stolz.
Zu Alfred Kerrs Stolz kam sein sprühendes Selbstbewusstsein, seine vielseitige Bildung, sein schlagfertiger Witz, seine leidenschaftliche Bewertungswut, mit der er sogar den großen, alten Theodor Fontane begeisterte. Robert Schumanns Marsch der Davidsbündler gegen die Philister war Alfred Kerrs Lebensmelodie. Der Davidsbund, ein Kreis romantischer Musiker und Kunstfreunde in den 1830er Jahren, prägte auch sein Bild vom wahren Kritiker.
Der wahre Kritiker gibt die Kritik des Hasses und der Liebe, temperiert durch historische Gerechtigkeit. Davidsbündler-Kritik, die gleich dem biblischen König zwei Werkzeuge liebt, die Schleuder und die Harfe.
Und Alfred Kerr ging noch weiter.
Arm erscheint mir noch die glänzendste Theaterkritik, wenn ein Kampfruf nicht durch sie hindurchschwillt über das Theater hinaus. Ein elender Kritiker, der nicht Menschen erzittern oder kreischen macht mit Worten, Weisungen, Klängen.
Dann kehrt Kerr das Ganze aber um und sagt, der Interpret ist eigentlich derjenige, der die Bedeutung dessen, was der Künstler tut, überhaupt erst erzeugt. Und diesen Vorrang hat Kerr im Grunde systematisch in Anspruch genommen und daraus nicht nur die Gleichrangigkeit der Kritik mit den anderen Künsten behauptet, sondern im Kern den Vorrang der Kritik vor allem anderen.
So der Literaturkritiker Hubert Winkels.
Er war schon in der Lage, Autoren zu machen. Übrigens war er fest davon überzeugt, dass er quasi Ibsen war. Also Ibsen wäre ohne ihn nichts gewesen. Ibsens Durchmarsch begann in Deutschland mit der Unterstützung von Kerr. Also Kerr macht Ibsen. Und das kann man bei ihm auch nachlesen. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ja, Ibsen, ein Weltautor, aus Kerr-Perspektive quasi ein Kerr-Produkt. Und umgekehrt ging das auch. Also wenn er etwas wirklich vernichten wollte, was es nicht wert war, ja, ästhetisch geboten zu werden, konnte er das.
Alfred Kerr, die Reizfigur, der extrem subjektiv urteilende Berliner Star, der die Lager spaltete. Für seine Anhänger war er der sprachmächtigste, geistreichste und originellste Theaterkritiker, für seine Feinde der selbstherrlichste, der boshafteste. Besonderes Vergnügen bereiteten ihm die öffentlich ausgetragenen polemischen Fehden mit der Kritikerkonkurrenz, allem voran mit Herbert Jehring. Kerr war ein Boxer mit Worten, die Tagespresse sein Ring.
Wer will, mag Kerr vorwerfen, was ihm tatsächlich unzählige Male vorgeworfen wurde. Haarsträubende Egozentrik, schamloser Eitelkeit und wollüstigen Selbstgenuss. Das alles trifft zu,
schrieb der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki 1983 in seinem Porträt »Der kämpfende Ästhet«.
Aber es hängt untrennbar mit seiner Leistung zusammen. Denn die Egozentrik war die Voraussetzung seiner kritischen Tätigkeit. Die Eitelkeit der Motor seines Schreibens, der Selbstgenuss sein Stilprinzip.
Während der Weimarer Republik nahm Alfred Kerr kein Blatt mehr vor den Mund, auch politisch nicht. Denn alles andere als strenggläubig gehörte er zu den deutschen Juden, die Adolf Hitler nicht unterschätzten.
Dann wurde er ganz energisch politisch nachher gegen die Nazis. Deswegen musste er gleich Anfang Februar fliehen. nach Prag und dann nach der Schweiz und dann nach Paris. Er war einer der von Goebbels gehassten Leute.
1933, im Alter von 66 Jahren, begann Alfred Kerrs Jammertal, das Exil. Seine Tochter Judith verarbeitete diese entbehrungsreiche Zeit 1971 in ihrem preisgekrönten Jugendbuch, als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
Die größte Zeit, wo ich wirklich sehr viel mit ihm gesprochen habe, war natürlich in der Emigration. Ich hatte immer das Gefühl, er versteht genau, wovon man redet. Obgleich er das Praktische überhaupt nicht gewusst hatte. Also er wusste nicht, wie meine Freunde in der Schule hießen, wie die Lehrer hießen. Das war alles meine Mutter. Aber wenn man sich vielleicht so Sorgen machte über den Tod oder über die Welt nachdachte, dann konnte man alles mit ihm besprechen.
Endstation der Flucht war London. Theaterkritiken schrieb Alfred Kerr dort nur noch wenige, denn politische Kommentare und Erinnerungen verkauften sich besser. Meist musste aber seine Frau Julia als Sekretärin dazu verdienen.
Das Traurige eigentlich war doch, dass die wirklich in der Armut lebten.
Erinnerte sich 1984 Sohn Michael, der zu einem der höchsten Richter Englands aufstieg.
Sie wussten doch nie, wie sie die nächste wöchentliche Rechnung des Boardinghauses bezahlen würden. Und meine Mutter hat das immer viel größere Sorgen als meinem Vater gemacht. Denn er war ja finanziell uninteressiert eigentlich. Als sie ihn geheiratet hatte, sagte sie, er hatte kein Bankkonto, er hatte nur Geld im Sessel und im Divan. Also da waren Banknoten, weil er kein Bankkonto hatte. Er war also vollkommen unpraktisch.
In den Texten, die Alfred Kerr während der Emigration schrieb, stand oft die stolze Rückbesinnung im Vordergrund, der Glaube an die Richtigkeit der eigenen Auffassung von Kunst, die Rechtfertigung der eigenen Unerbittlichkeit.
Was wir in Deutschland einst erreicht haben, wurde durch rücksichtsloseste Wahrheit erreicht. Durch unbekümmerte Wertung, durch Ehrlichkeit, fern von rechts und links.
Das einst erreichte. Am Abend des 15. September 1948 wollte Alfred Kerr im Deutschen Schauspielhaus begutachten, was davon nach 12 Jahren Nazi-Propaganda und 6 Jahren Krieg noch übrig war. Sein Auftraggeber, die britische Regierung, sollte aber nie erfahren, was er dazu meinte. Während der Hamburger Aufführung von Romeo und Julia traf Alfred Kerr der Schlag. Die Folge eine halbseitige Lähmung. Günter Rühle, früher selbst Theaterkritiker und Herausgeber etlicher Kerr-Werke.
Der kam in das britische Militärhospital. Und als er dann sah, dass er nicht mehr sich regenerieren könne, dann hat er seine Frau an das Versprechen erinnert, dass man, wenn einer mal nicht mehr hochkommt, ihm aus dem Leben hilft. Dann kam sie aus Berlin und hat dann die ganzen Tabletten ihm gebracht und sich von ihm verabschiedet. Und dann gibt es in der Agonie, wo er schon die Tabletten geschluckt hatte, noch Briefe an die Kinder, die sind erschütternd zu lesen, weil man spürt, wie jetzt die Kräfte weggehen.
Die Erfüllung seines Wunsches, Deutschland wiederzusehen, brachte Alfred Kerr den Tod.
Hieß es in der Mitteilung der Internationalen Schriftstellervereinigung PEN. Einer der größten deutschen Theaterkritiker war im Alter von 80 Jahren abgetreten. Und doch fand der gefürchtete Alfred Kerr keinen Nachfolger in der jungen Bundesrepublik. Noch einmal Hubert Winkels, Alfred-Kerr-Preisträger 2007.
Diese harte Pädagogik mit der Sprachverliebtheit, die auch was Eitles hat, zusammen ergibt eine einzigartige Mischung, die natürlich so nie mehr auftauchen konnte, weil natürlich zu späteren Zeiten Marcel Reich-Ranicki hat es geschafft, gewisserweise eine Ausnahme zu dieser Regel darzustellen, es diesen Lehrertypus so eigentlich nicht mehr geben konnte. Also es war, glaube ich, nicht gut Kirschenessen mit ihm.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de